Amen. 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 So, wow. Gott ist größer. Bevor wir zur Predigt kommen, sammeln wir die Kollekte ein, deine Chance, deine Möglichkeit, ins Reich Gottes zu investieren. Und Leute, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich sehe, was wir schon erreichen konnten. Gerade im letzten Jahr haben die Finanzen einen Sprung nach oben gemacht und wir konnten viele Dinge anschaffen, die uns vorher nicht möglich waren. Und sie dienen Gott, sie dienen seiner Sache. Also wenn du gibst in eine gute Sache hinein. Sei gesegnet dafür. Und während wir die Kollekte einsammeln, ein paar Worte zum Plus-DNA-Kurs. Positiv, toll. Wir haben in den Monaten, wo wir jetzt Plus-DNA-Kurs machen, haben wir über 70 Leute, ich glaube 75 Leute von der Gemeinde und Gäste, waren schon mindestens einmal in einem Kurs teil. Das ist hervorragend. Wir haben noch Luft nach oben. Wir haben ja alleine 150 Mitglieder. Das heißt, wir können noch mehr erreichen. Aber ich glaube, nach meiner Übersicht sind nur, glaube ich, 20, 25 Leute, die den Kurs ganz absolviert haben. Also ich möchte euch echt ermutigen, alle Teile vom Kurs mitzunehmen. Und deswegen machen wir im Februar diesen Plus-DNA-Tag. Du kannst unten die Infos lesen und kommen für die Teile, die du brauchst. Oder wenn du den Kurs ganz brauchst, dann mach ihn ganz. Du wirst gesegnet werden, das kann ich dir versprechen. Und wenn du nicht ganz abgestumpft im Herzen bist, wirst du auch so Lust bekommen und Freude bekommen, irgendwas im Reich Gottes zu machen, irgendetwas zu bewegen für Gott. Also es wird immer ein Segen sein. Heute Mittag haben wir die Kleingruppenschulung, die würde normal Pastor Sascha machen, aber ihr wisst, der ist im Moment auf Eis gelegt, der kann im Moment nicht viel reden, wie ich gehört habe, nach seiner Kieferoperation, aber ist auf einem guten Weg der Besserung. So werde ich diese Kleingruppenschulung heute Mittag um 13.15 Uhr machen. Auch hier möchte ich euch ermutigen. Wir haben vor der Kleingruppenschulung in einem Gemeindeherzschlagabend hatten wir schon 10, 12 Rückmeldungen von Leuten, die Interesse zeigen, eine Kleingruppe an den Start zu bringen. Und eine ist bis jetzt eingegangen. Heute nütze die Möglichkeit, diese Kleingruppenschulung zu machen, um eine Kleingruppe auch an den Start zu bringen. Und ich unterstütze das Anliegen jetzt in diesem Monat, indem ich über Kleingruppen sprechen möchte. Und vielleicht denkst du, oh Mann, das Thema, das geht mir sowas von vorbei oder das Ding ist mir nicht so wichtig. Aber ich bete ganz ernsthaft und ehrlich in meinem Herzen, ich bewege das und ich bete dafür, dass du deine Meinung über diese drei Predigten ändern wirst. Heute ist ja das Thema, warum sind Kleingruppen so wichtig? Und wenn du schon länger in der Gemeinde bist und du bist schon geistlich gewachsen und du würdest irgendetwas gerne für Gott tun, deine Gaben, deine Stärken ausleben, dann ist eben dieses Kleingruppenleitertraining für dich besonders interessant. Und ich möchte eine dritte Gruppe noch ansprechen heute Morgen, und zwar, das sind die, die schlechte Erfahrungen mit Kleingruppen gemacht haben. Vielleicht hast du Kleingruppe als langweilig, mühsam oder als Debattierclub erlebt. Also ich bin jetzt weit über 30 Jahre gläubig und die meiste Zeit von meinem Leben war ich in irgendeiner Kleingruppe drin oder habe eine Kleingruppe geleitet. Klar, ich kenne das auch. Also ich habe Kleingruppen erlebt, die haben einfach nicht funktioniert, weil da Leute zusammen sind. Auch wenn wir Christen sind und uns lieben, manchmal ist es richtig anstrengend auch, wenn die Charaktere total verschieden sind. Und das kann so ein Killer für so eine Kleingruppe natürlich auch sein. Oder wenn du Leute hast, die eben nicht zu stoppen sind, weil sie immer reden, immer einen guten Rat, einen guten Vorschlag und immer die bessere Bibellehre haben. Das gilt natürlich auch. Und vielleicht hast du schlechte Erfahrungen gemacht, aber ich möchte dir eines sagen heute. Nur weil es nicht funktioniert hat in der Vergangenheit, ändert sich nichts dran, dass Kleingruppen schlecht oder dass, es ändert nichts dran, dass Kleingruppen wichtig sind, sagen wir es so rum. Ja? Oder es bedeutet auch nicht, dass sie nicht funktionieren könnten, weil du so eine Erfahrung gemacht hast. Martin Wurster, der ist in der ICF in Karlsruhe, also ICF Karlsruhe, 1600 Gottesdienstbesucher in 4 Gottesdiensten sonntags. Also eine richtig dynamische, schnell wachsende Kirche. Und der ist verantwortlich für die Kleingruppen dort, hat 60 Kleingruppen unter sich. Und er sagt Folgendes. In einer Event-Church, also für alle, die das Wort nicht kennen, das, also wenn man auf Sonntagsgottesdienst baut und das sagt, das ist das Wichtigste und vielleicht auch das Einzigste, in einer Event-Church kann ich Gott erleben, kann ich Kirche neu erleben, da kann ich eine Begegnung am Kreuz haben, wo für mich gebetet wird. Ich werde aber nicht in die Gemeinschaft hineinkommen. Das muss man mal sacken lassen. Und dann sagt er weiter, um im Glauben zu wachsen, gemeinschaftsfähig zu werden und auch Gott zu erleben, face to face, also Angesicht zu Angesicht, brauche ich eine Kleingruppe. Und hier sind wir schon beim Thema Kleingruppen, warum sie so wichtig sind. Wir glauben, dass Kirche oder Gemeinde Jesu einen Gottesdienst braucht, der einladend ist, der ermutigend ist und der auch begeisternd, und zwar buchstäblich begeisternd wirkt. Wir wollen, dass der Heilige Geist wirkt, oder? Amen. Wir wollen erbaut aus dem Gottesdienst rausgehen. Wir wollen uns freuen auf den Gottesdienst, oder? Und du und ich, wir brauchen einen Ort, wo wir auch als Familie Gottes zusammenkommen können, um Gott gemeinsam zu feiern. Das ist so wichtig, zu erleben, was Gott tut, wo Raum und Möglichkeit besteht, dass Menschen Gott erleben und eben auch in Kontakt mit dem lebendigen Glauben kommen. Und zwar besonders auch Kirchenfremde. Deswegen haben wir ja durch das Grow-Konzept am Gottesdienst gearbeitet. Übrigens lustig, ich war letzte Woche in Kaisersesch und habe dort gepredigt und wir waren dann fertig. Die haben eine Uhr, die sehr, sehr weit nach hinten ist. Ich konnte die nicht lesen, so weit weg war die. Aber der Raum war viel, viel größer, wie Leute da waren. Also man hätte da dreimal so viele Leute reinbringen können. Und dann habe ich Amen gesagt und dann ist der Pastor nach oben und hat den Abschluss gemacht und war sichtlich irritiert. Und dann habe ich gedacht, was macht der da, warum rudert der jetzt so rum? Also hat ein bisschen rumgedruckst. Und dann bin ich schnell dahinter gekommen, dass ihr Gottesdienst eine halbe Stunde früher fertig war. Wie gewöhnlich. Also die gehen über 2 Stunden mit ihrem Gottesdienst, das ist Regel bei ihnen. Und der war nach 1:30 fertig, der Gottesdienst. Und ich hatte alles gesagt. Und dann habe ich im Internet geschaut, ja, die Predigten, die gingen auch 1 Stunde, 1 Stunde 15. Und das Interessante war, der Effekt, das sagt der Pastor, weil er so irritiert war, sagt er ja, unser Kaffeeteam ist noch gar nicht bereit, die haben noch gar nicht gerichtet, weil die denken, dass er es in einer halben Stunde Kaffee gibt. Aber das Tolle war, es sind mehr Menschen nach dem Gottesdienst da geblieben. Dasselbe Effekt, den wir erlebt haben. Die Leute haben einfach Zeit gehabt. Und was war das Bedürfnis der Leute? Nicht ein längerer Gottesdienst, sondern Gemeinschaft. Reden miteinander, Austausch miteinander. Wow, oder? Also ein Gottesdienst, der attraktional ist, so sagen wir das so schön. Aber, und es ist wichtig, der Gottesdienst ist nicht das einzige Mittel, wo Gott gebraucht, damit wir ihn erleben können. Und der Gottesdienst, so schön er sein mag, ist auch nicht dazu da, dass du, ist auch nicht das erste Mittel der Wahl, damit du im Glauben richtig wachsen kannst. Dazu gibt es die Kleingruppen. Die Kleingruppen, die decken diese Bereiche im Glauben ab und im praktischen Christsein, die der Gottesdienst nicht abdecken kann. So schauen wir uns an, warum Kleingruppen so wichtig sind. Seid ihr bereit? Nummer eins. Das ist, wenn es nur einen Punkt gäbe, nur einen einzigen Grund, warum Kleingruppen wichtig sind, dann wäre der ausreichend genug. Kleingruppen sind absolut biblisch. Da kann man nichts dagegen sagen. Man kann über Erfahrung reden, man kann schlechte Erfahrungen vorbringen, man kann über Kleingruppen sprechen, über ihre Stärken und ihre Vorteile, aber Kleingruppen sind Gottes Modell, Gemeinde zu bauen. Und das ist absolut wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir nach Gottes Willen leben wollen, dann müssen wir ernst nehmen, wie er Gemeinde bauen will. Wir werden nur eine Versammlung sein, Leute, hier am Sonntag, wenn wir hier zusammenkommen und den netten Gottesdienst feiern. Aber Gott hat mehr für die Gemeinde wie nur einen Gottesdienst. Er möchte die Gemeinde bauen, und zwar durch Kleingruppen. Und es bedeutet auch, und da kommen wir nicht raus, egal was du jetzt vorbringst oder nicht vorbringst, ich glaube, wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann muss ich mich mit dem Thema Kleingruppen auseinandersetzen. Dann muss ich Position beziehen. Dann muss ich mich fragen, warum bin ich kein Teil davon? Ich will das nicht als Druck sagen, sondern das ist biblische Vorgabe, biblisches Modell. Wir gehen mal zurück in die Apostelgeschichte, ganz an den Anfang in Apostelgeschichte 1. Nach der Himmelfahrt von Jesus steht in der Schrift, 120 Menschen haben sich im Obersaal versammelt, regelmäßig versammelt. Und was haben sie getan? Sie haben gebetet. Das war schon so eine Vorgemeinde, möchte ich mal sagen, hat schon so eine gewisse gottesdienstliche, gemeindliche Struktur gehabt. Apostelgeschichte 1, Vers 14, 15, ich lese es nicht vor. 120 Menschen waren anwesend. Aber so richtig und krass ist die Gemeinde durchgestartet an Pfingsten. Ich meine, viele kennen die Stellen gut, aber ihr müsst mal euch in die Lage versetzen. Petrus predigt, er predigt vollmächtig. Apostelgeschichte 2, Vers 40 und 41 lesen wir. Petrus predigte noch lange. Also lange Predigten sind nicht unbiblisch. Und er forderte seine Zuhörer immer wieder auf. Auch Wiederholungen sind nicht unbiblisch. Rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Jetzt lasst uns mal folgendes Gedankenmodell nehmen. 120 im Obersaal, die beten miteinander. 120, das ist noch eine überschaubare Zahl, so ein bisschen vielleicht weniger, wie jetzt hier Leute sind. Aber am Pfingsten bekehren sich auf einen Schlag 3000 Menschen. Und jetzt stell dir vor, du wärst in dieser ersten Gruppe von den 120 gewesen. Und schon schnell muss man sich fragen, was machen wir denn mit 3000 Babychristen? Was machen wir denn mit 3000 Menschen, die plötzlich zum Glauben gekommen sind? Wie können wir die weiterbringen? Hast du dir mal Gedanken gemacht? Und es gab damals kein Handbuch für Gemeindebau. Es gab nicht mal ein Modell richtig dafür. Klar, die Synagoge als Versammlung, aber ein Gemeindemodell gab es nicht, wo man sich das abkupfern konnte. Wir können von Crow, von anderen Gemeinden lernen. Die konnten gar nicht lernen von irgendetwas, sie hatten keine Vorlage. Aber sie hatten 3000 Menschen, die man irgendwie jüngern muss, irgendwie im Glauben weiterbringen muss. Und es gab auch keine Gemeindeberatung wie heute. Wir können so aus dem Pool rausziehen. Hast du Gemeindeprobleme als Pastor, dann rufst du die Gemeindeberatung an oder liest dieses Buch oder das Buch. Das alles gab es nicht. Aber es gab was Genialeres. Es gab und gibt den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist hat die ersten Christen inspiriert. Und wie von selber hat sich eine Struktur gebildet. Die lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Der Heilige Geist hat die Lösung gehabt. Und auch diese Verse bekannt. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen. Wo steht es geschrieben? Nirgends war es geschrieben. Aber die haben erkannt mit dem Heiligen Geist, dass so eine Notwendigkeit da war. Da war auch ein Hunger da, da war auch ein Feuer da. Die hast du nicht hintragen müssen oder sagen müssen, heute ist wieder Sonntag, du musst aufstehen, Gottesdienst. Sondern die haben ein Feuer gehabt. Und ich glaube, dass hier viele Leute sind, als ihr euch bekehrt habt und wirklich diese Liebe zu Jesus, diese erste Liebe gehabt habt, dieses Feuer gehabt habt und hoffentlich noch habt. Aber erinnert euch mal an die erste Zeit zurück. Was war da möglich? Was hat man da mitgenommen? Was war für eine Euphorie, für eine Begeisterung, für einen Forscherdrang, für einen Hunger da, einfach mehr von Gott zu erleben? Richtig? Amen. Wenigstens bei einem. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander. Überleg mal, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Leute, wir lesen diese Worte und dann sagen wir, ja, Amen, Halleluja, steht in der Bibel drin. Aber haben wir uns mal Gedanken gemacht, was das praktisch bedeutet? Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben. Und die waren bei den Leuten angesehen. Und jetzt kommt der Satz, der kann dich nicht ruhig lassen, wenn du ein Herz hast für Gott oder für Menschen. Der bricht mich jedes Mal, wenn ich den lese. Und jeden Tag, fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Offensichtlich haben die etwas richtig gemacht. Denn wenn ich richtig handle, dann wird sich der Segen Gottes praktisch einstellen, oder nicht? Wenn ich mich nach Gottes Prinzipien richte, wird sich Gottes Segen einstellen. Täglich fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Und was war das, was sie so richtig gemacht haben? Sie haben auf zwei Dinge extrem Gewicht gelegt. Das eine war der Gottesdienst im Tempel, täglich. Wow, nicht nur sonntags, täglich. Und das zweite war die Kraft der kleinen Gruppe. Sie trafen sich in den Häusern, haben dort gegessen miteinander. Klar, ich weiß, bei manchen geht jetzt schon hoch, das kann man nicht mehr leben in diesen Zeiten. Wir sind ja alle so beschäftigt und wir haben ja alle so viel zu tun, das kann ich ja gar nicht mehr leisten und nicht mehr bewerkstelligen. Ich möchte euch mal sagen, wir müssen aufhören mit unseren Ausreden. Du hast für die Dinge Zeit, die dir wichtig sind. Es ist immer so. Ich bin genau so ein Hempel manchmal. Ich sage zum Michael vorhin unten, nächste Woche fange ich wieder an mit Sport. Der kennt mich schon. Und dann habe ich als nächstes, ich schäme mich das zu sagen, habe ich gesagt, aber, dann sagt er, ja, Montag könnte man doch was machen dann, morgen. Na, habe ich gesagt, nein, morgen, Montag, was auch stimmt, muss ich was in der Wohnung machen, muss ich umbauen. Na? Aber versteht ihr, so sind wir. Und wir sagen, wir können das nicht leisten oder wir haben die Zeit nicht. Ich sage euch eins, ich habe mich ertappt für mich selber, für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind und die mir brennen, unter den Nägeln brennen, finde ich immer Zeit. Und ich tue die reservieren und ich blockiere die. Aber wenn ich Christsein lebe und sage, naja, ich schiebe das irgendwie rein in meine Termine, die ich noch habe, und dann lebe ich sogar noch so, dass ich sage, naja, meine anderen Termine kollidieren mit Gemeindeterminen, dann breche ich die Gemeindetermine an der Stelle weg. Dann weißt du, wo deine Prioritäten sind. Aber ich möchte euch keine nette Predigt heute Morgen sagen. Ich möchte euch und mich herausfordern. Diese Stellen kennen wir zu gut, aber wir können doch nicht ruhig bleiben und sagen, ja, ich weiß, das Ding geht immer auf. Wir können doch nicht sagen, Mensch, da steht, jeden Tag wurden Menschen gerettet. Hat Gott seinen Plan in irgendeiner Weise geändert? Hat Gott seine Absicht für Kaiserslautern geändert, dass Menschen gerettet werden? Bist du der Überzeugung, dass zu wenige Menschen gerettet werden? Ist jemand hier, der sagt, es müssten mehr gerettet werden? Wer ist hier? So, dann müssen wir uns mit dem auseinandersetzen. Leben wir die Prinzipien, die Gott meint, die Gott wichtig sind, oder leben wir sie nicht? Leben wir ein angepasstes Christsein, wo wir machen, wie wir wollen und fügen das in unseren Kalender ein, wie es uns gerade passt, oder haben wir eine Priorität? Wir singen solche Dinge, das schaudert mich immer. Du bist alles für mich. Du bist der Mittelpunkt in meinem Leben. Aber Leute, ist es die geistliche Realität, dass Gott wirklich der Mittelpunkt in deinem Leben ist? Das ist so wichtig. Und es ist jetzt keine Schimpfe, sondern ich möchte uns herausfordern, dass wir aus der Komfortzone rauskommen, ich genauso wie ihr auch. Und du musst dir über dein geistliches Leben Gedanken machen. Du kannst so nicht weitermachen und in einer Sicherheit, in einer komischen Sicherheit für dich leben. Ach, ich bin ja netter Christ, ich komme in die Gemeinde und ich zahle sogar meinen Zehnten und ich helfe sogar im Kaffeedienst mit. Das ist schön, wenn du das tust. Amen. Und trotzdem heißt es noch lange nicht, dass wir die biblischen Prinzipien, wie Gemeinde gebaut wird, umsetzen. Richtig? Die haben das richtig gemacht. Sie haben auf diese zwei Kräfte gesetzt. Und jetzt möchte ich euch Folgendes sagen. Was ist denn noch rausgekommen, als der Heilige Geist ihnen diese Lösung gegeben hat? In diesen Versen, wo wir gelesen haben, 44 bis 47. Was ist die Frucht, wenn man so lebt? Nummer eins, die haben Ehrfurcht vor Gott gehabt. Ein anderes Wort für Ehrfurcht ist Respekt. Respekt vor Gott. Wir haben keine Angst vor Gott. Hoffentlich nicht. Amen. aber wir respektieren ihn. Und wenn ich sage, ich hätte keinen Respekt vor meiner Frau, wenn ich sage, du bist das Wichtigste für mich in meinem Leben, wenn ich das jetzt sage zu ihr und ich würde das nicht leben, nicht ansatzweise leben, dann kannst du diese Worte in Rauch aufgehen lassen. Sie haben keine Kraft. Ich hätte keinen Respekt vor ihr. Sie wäre mir nicht wert, versteht ihr? Die erste Gemeinde, weil sie so gelebt haben, haben Ehrfurcht vor Gott gehabt. Und nicht nur vor Gott, sondern voreinander. Die haben den Wert der Gemeinschaft ganz anders einkategorisiert wie wir. Wenn du nur kommst sonntags und sagst, ich brauche mal einen guten Kaffee, ich brauche mal einen Lobpreis, ich brauche eine knackige Predigt, Amen, dann gehe ich nach Hause und mache die Woche unter, sind mir die anderen egal. Wenn du so lebst, dann sind dir die Leute wirklich egal. Du hast keinen Respekt, keine Ehrfurcht vor deinen Geschwistern. Denn Gemeinde ist eine Familie, wo wir uns umeinander kümmern. Und nochmal, wenn, das kannst du nicht mit Gottesdienst machen. Du brauchst kleine Zellen, weil mehr wie 10 oder 12 Leute, das wird krass, wenn die sich umeinander kümmern sollen. Und wenn du immer noch da sitzt in der Gemeinde, wo wir es immer wieder predigen und denkst, ich bin beleidigt, weil mein Pastor mich nicht eingeladen oder mir nicht was gesagt oder nicht die Hand geschüttelt hat, dann weißt du, warum Gottesdienst alleine nicht reicht. Weil wir so groß sind, dass wir den Überblick, dass ich persönlich sein könnte mit vielen von euch, ich würde am liebsten jeden von euch mehr kennenlernen. Geht nicht. Aber ich bin Teil einer Kleingruppe und die kenne ich gut. Und wir kennen uns gut. Das finde ich klasse. Und wir können in dieser Kleingruppe, können wir so persönlich sein. Wir können unsere persönlichsten Anliegen austauschen. Wir stehen füreinander ein und beten jeden Donnerstag, wo wir uns treffen, beten wir für bestimmte Anliegen. Das ermutigt mich so ungemein. Amen. Also, Ehrfurcht vor Gott. Vers 44, sie haben alles geteilt. Teilen heißt ein Austausch miteinander. Wo teilst du irgendetwas? Wo berührst du irgendjemand hier? Ich meine jetzt nicht durch einen Dienst, den wir hier machen nur, sondern auf persönlicher Ebene. Wo tust du das? Wo lebst du das? Einfach nur die Frage. Vers 45, da war ein großzügiges Geben. Krass, die waren so in Feuer, dass sie alles all in reingeworfen haben, alles verkauft und aufgeteilt auf die, die Bedürfnisse hatten. Das ist eine andere Sache. Aber wisst ihr, wo man Liebe erkennen kann? Liebe untereinander, Feuer untereinander. Der Jakob betet immer im Vorgebet für Feuer. Aber wisst ihr, woran man dieses Feuer erkennen kann? Dass ich nicht zähle. Liebe zählt nie. Wenn du deine Dienste zählst, wenn du damit anfängst, dass du deine Dienste zählst und ich bin so viele Stunden in der Gemeinde, was ich manchmal so höre, und ich mache dieses für Gott und ich gebe so viel Geld für Gott, wenn du anfängst zu zählen, das ist wie in der Ehe, ist der Tod schon im Topf. Das ist so, wie wenn ich zu meiner Frau sage, wir haben schon so viel Gemeinschaft miteinander gehabt. Diese Woche reicht's jetzt. Ja, ihr lacht, weil das absurd ist. Aber das Absurde ist, Leute, wir leben das in der Gemeinde manchmal. Wir leben das gegenüber Gott. Wir sagen, hey, Gott, ich habe jetzt schon 2 Abende für die Gemeinde investiert. Du investierst sie nicht für die Gemeinde, du investierst sie für Gott. Wenn du das nicht aus Liebe tust, dann stimmt sowieso etwas nicht, versteht ihr? Wenn du dich zwingen musst, wenn du zählen musst, dann ist nicht Liebe da, sondern vielleicht Angst oder irgendwas anderes oder ich muss mich beweisen. Gott will aber, dass wir ihm aus Liebe dienen. Seht ihr, die haben aus Begeisterung rausgegeben. Die haben nicht das rausgeleiert und rausgequetscht. Amen. Wollt ihr immer noch Feuer? wollen die immer noch voll begeistert für Jesus sein? Wow. Und was ist die Folge noch? Vers 46. Die haben gebetet mit Freude. Das sind nicht die treuen fünf gekommen zum Gebetstreffen. Da war die Gemeinde auf dem Plan. Und die haben gerne gebetet. Warum? Weil die gewusst haben, unsere Gebete haben Power. Als Petrus ins Gefängnis geworfen wurde, steht in der Schrift, die ganze Gemeinde hat sich versammelt. Und sie haben gebetet ohne Aufhören. So arg waren die im Feuer des Gebets drin, als Petrus dann wundersam freigesetzt wurde und an der Tür klopft, haben die gar nicht geglaubt, dass er es ist. Hammer, oder? Die haben eine Leidenschaft füreinander gehabt und sind eingestanden füreinander. Darf ich tough sein an dem Punkt? Oder ich bin sowieso, aber ich sag dir was, wie oft, vielleicht bist du es nicht, du musst dich nicht angesprochen fühlen von mir, aber wie oft hören wir, dass irgendjemand eine Not hat, irgendjemand ein Problem hat, aber würde uns das irgendwie ins Gebet treiben? Würde uns das irgendwie auf die Knie bringen, dass wir sagen, wir ringen als Gemeinde, Familie, das kann nicht sein, dass jemand Krebs hat und darunter vielleicht am Sterben ist. Wir nehmen das nicht an. Viele Gemeinden, und das ist schade, funktionieren aber nur auf dieses Notgebet hin. Versteht ihr? Wenn Not ist, interessant, dann kommen wir immer auf die Idee zu beten. Aber ich glaube daran, dass die erste Gemeinde sowieso zum Gebet zusammenkam. Die haben den Himmel bestürmt wegen einer anderen Sache, nicht nur wegen eigener Sache, sondern sie haben gesagt, Jerusalem soll errettet werden. Warum wurden jeden Tag Menschen gerettet? Wegen Gebet. Wir sagen immer, Kaiserslautern muss errettet werden, aber was tun wir dafür? Was tun wir dafür? Das Einfachste und Billigste sind eine Stunde Gebet zu investieren. Hammer, gell? Kleingruppen, spannend. Sie sind so biblisch. Und Vers 47 steht, sie sind freudige, fröhliche Christen gewesen, die für Gott lebten. Ich sag dir mal ein Rezept, wie du freundlich und glücklich sein kannst. Und in der Gemeinde auch nicht aufsetzen musst, nicht spielen musst, dass du gut drauf bist. Wenn du Gott dienst, glaube ich, wird eine Grundfreude dich erfüllen. Es ist so. Wenn du Gott an dem richtigen Platz dienst, dann wirst du ein Anbeter sein. Anbeter sind positive Menschen. Die jammern nicht nur rum, die sagen nicht, das ist böse und jetzt kommt die Endzeit und Coronavirus kommt. Du hast Angst vor Coronavirus, ich sag dir eins, das wird noch heftiger. Über die Welt werden Wellen von so Zeug kommen. Und das, Jesus sagt an einer Stelle, fürchte den, der die Macht hat, jemand in die Hölle zu werfen. Habt Ehrfurcht vor Gott, vor dem Gericht, das dann kommt. Das ist viel schlimmer. So, wir sehen in Apostelgeschichte 4, geben wir Gas, die Gemeinde wächst auf über 5000 Männer. Und wenn man die jüdische Schriftweise kennt und Denken kennt, dann bedeutet das, dass die Gemeinde eine ungefähre Größe vielleicht von 12.000 bis 15.000 Menschen hatte zu der Zeit. Wenige Jahre. Die Gemeinde wächst auf 5.000 Männer, also 10.000, 12.000. In Apostelgeschichte 5, Vers 14, das kommt hier nicht, da steht schon gar keine Zahl mehr. Da steht, immer mehr Menschen fanden zum Glauben an den Herrn Männer wie Frauen. Und in Apostelgeschichte 5, Vers 28 sagen die Pharisäer zu den Leitern der Gemeinde, zu den Aposteln: Ihr habt ganz Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt. Überleg mal, was wäre, wenn der Stadtbürgermeister von Kaiserslautern sagen würde zu uns: Ihr habt ganz Kaiserslautern mit dem Evangelium von Jesus erfüllt. Wow! Und Theologen sagen, die Gemeinde hat zu der Zeit 100.000 Mitglieder und Jerusalem war wahrscheinlich 200.000 bis 250.000 Menschen groß. Das heißt, jeder zweite Mensch war ein Christ. Überleg mal, was das für Kaiserslautern bedeuten würde. Warum? Was war der Schlüssel dafür? Apostelgeschichte 5, Vers 42, das lesen wir. Unbeirrt lehrten sie auch weiterhin Tag für Tag im Tempel und in Privathäusern und verkündigten die gute Nachricht, dass Jesus der Messias ist. Und wie bitte kannst du das bewerkstelligen, wenn eine Gemeinde 100.000 Menschen hat? Dass sie alle wachsen, dass diese Dynamik, die der Heilige Geist schenkt, weitergeht. Es geht nur mit beidem. Mit diesem Gottesdienst im Tempel, wobei man sagen muss, die haben sich nicht im Tempel selber getroffen, das durften die ja nicht, sondern der Tempel in Jerusalem hatte Vorhöfe. Und die Vorhöfe konnten zig 10.000 Menschen fassen. Also es gab mehrere Versammlungen in diesen Tempelvorhöfen und in vielen privaten Häusern haben die sich getroffen. Da wurden Jünger geformt, da ist das Evangelium weitergegangen, da ist füreinander gebetet worden und so weiter und so fort. Der zweite Grund, warum Kleingruppen so wichtig sind, wir haben nur zwei. Sie sind, das habe ich schon gesagt, eine sinnvolle Ergänzung zum Gottesdienst. Und wie gesagt, der Gottesdienst kann nicht alles abbilden, was zum christlichen Leben gehört. Und das Tragische in diesen Tagen für mich ist, dass manche Leute dann sagen, ja, siehst du, Gemeinde ist schlecht, wir bauen jetzt nur noch Hauskirchen. Und dann sagen andere Pastoren so ein Nonsens, Hauskirchen, das ist so ein richtiger Disput manchmal zwischen Pastoren und solchen Leuten, die dann Hauskirchen bauen. Und ich sage, die Wahrheit ist genau bei beiden. Wir brauchen große Gottesdienste, wo wir als Gemeinde zusammenkommen mit ihrer ganzen Kraft als Familie und wir brauchen das Kleine, wie eine kleine Hauskirche, wie eine kleine Gruppe, die sich versammelt. Beides hat seine Berechtigung. Und zum Schluss, was sind jetzt die Vorteile und Stärken der Kleingruppe? Aber wir sehen uns noch ein Bild an. Das kennt ihr, wenn ihr den Plus-DNA-Kurs macht. Ganz kurz, wir glauben daran, dass es einen großen Event gibt, das ist der Gottesdienst am Sonntag. Der hat seine Berechtigung, hier geht es wirklich um Gott, hier geht es darum, Menschen zu erreichen, Menschen in Kontakt mit dem Glauben zu bringen. Aber was groß ist, muss auch klein werden. Wir glauben, dass die entgegengesetzte Größe die kleine Gruppe ist. Und wir als Kirche mittendrin, wir bieten keine kleinen Gruppen an. Wir wollen eine Kirche sein, die aus kleinen Gruppen besteht. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und was wir auch glauben, aber da gehen wir nicht tiefer ein, du brauchst Input, wenn du wachsen willst, aber manche Christen, die haben nur den Input. Aber du brauchst auch einen Output, also du brauchst irgendetwas, wo das praktisch wird, wo du in deine Gaben, in deine Fähigkeiten kommst. Sonst versauerst du und du wirst nicht weiter wachsen. Das ist einfach nicht möglich. Du wächst vielleicht für dich weiter, weil du denkst, ich sammle immer mehr Bibelwissen auf. Aber meine Erfahrung ist die, Leute, die über Jahre nichts praktisch an den Start bringen, keine Gabe ausleben, nicht irgendetwas, eine Vision haben für ihr geistiges Leben und immer nur Bibel reinnehmen, die werden immer mehr besser im Bibelwissen, aber die werden pharisäerhaft. Die fangen irgendwann an, andere zu belehren. Die fangen an, den Finger hochzuheben, aber das ist unbiblisch, aber das ist falsch und so darf man nicht als Christ. Aber denke dran, der Geist ist wichtig. Und Jesus hat nicht nur das Wort gebracht, sondern er hat praktisch gedient. Amen. Was sind die Vorteile und Stärken der Kleingruppe? Kleingruppen Nummer 1 sind viel persönlicher als der anonyme Gottesdienst. Ihr habt es gehört vorhin, um im Glauben zu wachsen, gemeinschaftsfähig zu werden. Leute, eins, warum Menschen Kleingruppen meiden, ist das, dass sie nicht sich reiben wollen mit anderen Menschen. Ich gehe natürlich nicht in eine Kleingruppe, um mich bewusst zu reiben, hoffentlich nicht. Aber es kann nicht ausbleiben. Wer hat Familie? Hände hoch, mal richtig hoch, wie Männer und Frauen Hände hochheben. Gut. Wer würde von seiner Familie sagen, es ist nicht immer alles harmonisch? Ja. Wer würde sagen, wir sind verschieden manchmal? Wer würde sagen, wir haben auch manchmal Zoff im Haus? Okay, dann bin ich noch beruhigt, dass ich normal bin. Um gemeinschaftsfähig zu werden, Leute, warum hat Gott Familie gemacht? Um Eltern und Kinder zu stressen? Nein. Der will, dass wir göttliche Prinzipien umsetzen und lernen, miteinander umzusetzen. Das ist nicht einfach. Wenn alle so wären wie ich, wäre es einfach. Ja, das ist so. Aber es ist nicht so. Selbst in meiner Familie. Ich sage Ihnen immer, die Regel bei uns daheim ist die, ihr müsst nur so sein wie ich. Dann haben wir nie Stress. Ja? Das Dumme ist nur, wenn du das ernsthaft denken würdest, das Dumme ist nur, dass die anderen deswegen Stress mit dir haben. Ja, wegen deiner Art. Aber das ist ja nicht die Sache, Stress zu haben, sondern die Sache ist, zu lernen, miteinander zu leben, miteinander zu kämpfen, zu reifen, sich zu formen. Das ist das Spannende. Manche Leute wollen das nicht. Deswegen gehen die nicht in eine Kleingruppe, sagen, ich möchte nicht von anderen berührt werden, ich möchte nicht, dass andere in mein Leben reinsprechen, ich möchte nicht, dass andere wissen, wie es mir geht. Wie traurig. Es gibt auch Menschen, die nie heiraten, deswegen. Versteht ihr? Aber Gott hat es anders gedacht. Er hat gedacht, Familie. Gemeinde ist wie eine Familie. Du kannst deine Bedürfnisse und Anliegen in der Kleingruppe weitergeben. Das funktioniert sonntags nicht. Du kannst dich in sozialer Kompetenz üben. Du kannst Empathie lernen, Anteilnahme. Echte Anteilnahme. Mich bewegt es, wenn ich das höre von meinen Hauskreisleuten, dass sie irgendwo einen Kampf haben. Und sie werden bewegt, wenn ich sage, wir haben da eine Challenge als Familie. Und das bringt uns zusammen zum Gebet. Und immer wenn wir das tun, merke ich für mich, Gott ist besonders da. Er liebt es, wenn wir das tun, dass wir einander tragen, Anteilnahme zeigen. Wir können in der Kleingruppe Freundschaft entwickeln, Leute. Beziehung bauen. Amen. Das ist traurig, wenn ich höre, dass Leute in die Gemeinde kommen und sagen, ich finde hier keinen Anschluss. Das kann sein, ja. Ich bin außen, ich komme nicht rein, ich kriege keine Freunde, ich gehe wieder. Aber die andere Frage, wo ich dir heute stellen will, ist die, hast du irgendetwas unternommen, um selber ein Freund zu werden? Um selber einen Schritt zu machen auf andere zu. Die Kleingruppen, die entstehen, die sollen dir helfen, reinzukommen. Und das Coole ist, sie sind temporär, nicht wie früher Hauskreise bis zur Wiederkunft des Herrn. Ja. Da bleiben nur die Harten übrig. Nein, Hauskreise, die temporär sind. Das heißt, du kannst so viele Menschen kennenlernen über die nächsten Jahre. Wow, ich freue mich drauf. Zweiter Punkt, schnell. Die Kleingruppen bieten Raum, um Gaben zu entdecken und darin zu wachsen. Das kannst du sonntags nicht machen. Es ist unmöglich. Sonntags sind oft die Gaben am Start, die dem Gottesdienst direkt dienen und es hat seine Berechtigung. Aber hier sind so viele andere Gaben, kreative Gaben, so viele tolle Dinge in euch drin und die kannst du in der Kleingruppe richtig, richtig ausleben. Und das Spannende ist, wir leben dieses Jeder- und Einander-Prinzip. Ich hoffe, dass du nicht als Christ so geworden bist, dass du dich nur noch bedienen lässt, sondern dass du sagst, wo kann ich einen Unterschied machen? Was kann ich ändern? Was kann ich an den Start bringen? Wo kann ich mich einbringen? Das ist die gesunde geistliche Dynamik. Amen. Kleingruppen sind flexibler und beweglicher. Das heißt, sie können viel leichter entstehen zu jeder Zeit, an jedem Ort. Das ist das Tolle von Kleingruppen. Wir denken immer, Kleingruppen müssen Donnerstag 19.30 Uhr sein. Ich träume davon, dass wir Kleingruppen haben, die Samstag um 9 Uhr sind, die um 6 Uhr morgens vielleicht sind. Es gibt solche Kleingruppen, die haben keine andere Zeitfenster. Amen. Aber dann treffen sich solche Leute, wo Mütter und Kinder zusammenkommen. Dann gibt es manchmal Termine, wo man sagt, das klappt nicht, dann schieben wir sie organisch. Das kannst du mit dem Gottesdienst gar nicht machen. Viertens, Kleingruppen sind ökonomisch. Du brauchst überhaupt nicht viel an äußerer Organisation und Vorbereitung. Und du brauchst keine Gebäudekosten, höchstens für Chips. Fünftens und letztens, Kleingruppen ermöglichen es Freunden und suchenden Menschen leichter den Einstieg in die Gemeinde zu finden, weil die Leute, die du kennst in deinem Umfeld, die kommen nicht unbedingt gleich in die große Gemeinde. Aber wenn du sie einlädst und sagst, hey, ich habe eine coole Radgruppe, wir treffen uns dienstags um 17 Uhr, ich nehme dich mit, komm einfach mal mit, weil du die Referenz bist, sagen wir mal so, kommen die Leute auch. Wenn du sagen würdest, wir am Sonntag Gottesdienst, kommst du mit, die meisten würden nicht mitkommen, aber in die Kleingruppe würden sie. So, Markus, mach dich bereit. Ich lese noch ein Zitat zum Schluss. Da heißt es, tragende persönliche Beziehungen entstehen am besten im Umfeld von Kleingruppen. Menschen in Kleingruppen zu versammeln, hört genau zu, ist kein möglicher Dienst der Gemeinde. Es ist Gemeinde in ihrer kleinsten Einheit. Ohne diese Verbindung können Menschen bestenfalls Veranstaltungen besuchen, aber sie nehmen nicht wirklich am Leben der Gemeinde teil. Das Traurige ist, dass Leute dann irgendwann sagen, ich bin Mitglied hier und damit bin ich Teil am Leib. Muss nicht sein. Denn wenn du Kleingruppe nicht verstanden hast, wenn du nicht verstanden hast, wie wichtig sie sind, wenn sie nicht in deinem Leben irgendwie eine Relevanz haben, wirst du nie verstehen, dass die Gemeinde aus Kleingruppen besteht. Das ist die kleinste Einheit der Gemeinde. So, Gottesdienstchristen sind nicht Teil des Gemeindelebens. Du bist immer willkommen hier im Gottesdienst, aber wenn du einen Schritt tiefer gehen möchtest, lade ich dich ein, werde verbindlich, such dir eine Kleingruppe, geh an den Start Oder bring eine selber an den Start, wenn du hier schon Teil von der Gemeinde bist. Amen.